Liebe Podcast-Hörer, ihr habt es ganz sicherlich mitbekommen. Die Aktienmärkte stehen teilweise massiv unter Druck. In einigen Sektoren wie den Halbleiter- und den KI-Werten erleben wir einen regelrechten Ausverkauf. Meine Einschätzung dazu habe ich auf dem YouTube-Kanal Erichsen am Montag bereits abgegeben und bin hier auch auf einige wichtige Details eingegangen. Am Mittwoch im Report werde ich ein Sondervideo verschicken, und zwar zu den Aktien, die sich momentan sehr gut halten. Wir beobachten hier eine Sektorrotation, das heißt also die klassischen Value-Werte, für die sich monatelang niemand interessiert hat, die rücken jetzt in den Fokus. Also ich glaube, das wird ein sehr interessantes Video. Ihr müsst euch dafür aber eintragen in den kostenlosen Report-Verteiler. Den Link dazu, den findet ihr hier unten in den Shownotes. Das Video werde ich am Mittwoch versenden. Wer das jetzt am Donnerstag hört, selbstverständlich kann man es sich auch einen Tag später noch anschauen. Das war's und jetzt legen wir los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt so viele vermeintlich schlaue Regeln an der Börse. Wenn man sich diese Regeln etwas genauer betrachtet, dann wird man feststellen, einige sind komplett subjektiv, einige sind schlicht nicht haltbar, andere wieder passen nur in einer ganz bestimmten Marktphase. Ich möchte heute kurz über 5 Regeln sprechen, die ich gelesen habe, und mein erster Eindruck war sofort, ja, da ist was dran. Und diese 5 Regeln möchte ich euch heute vorstellen. Legen wir los. Die heutige Podcast-Folge wird ein gutes Stück kürzer als alle anderen. Die Ursache dafür, ich war ein bisschen, na sagen wir mal, zweideutig im Titel, um euch überhaupt in diese Podcast-Folge reinzulocken. Denn hätte ich im Intro bereits gesagt oder im Titel durchschimmern lassen, dass es heute nicht so sehr darum geht, mit Regeln an der Börse glücklich zu werden, sondern vielmehr im Leben, dann hätten viele von euch wahrscheinlich zu Recht gesagt, nee, lasst mal. Die Menge an Life-Coaches, die uns erzählt, was wir machen müssen, um glücklich zu werden, die reicht uns schon. Das brauchen wir nicht noch in einem Podcast, der normalerweise über Geldanlage, Börse, Rohstoffe und andere Assetklassen spricht. Nee. Wir haben hier eine Erwartungshaltung und die soll auch erfüllt werden. Und das möchte ich selbstverständlich auch. Aber der Mann, mit dem ich mich heute beschäftigt habe, der ist ein interessanter und die Regeln sind auch relativ simpel. Und ich möchte es mal so formulieren, sie sind zur eigenen Verwendung. Das heißt also, es geht hier nicht darum, du stehst morgens auf, machst 20 Liegestütze und dann bist du glücklich. Ein bisschen mehr steckt dahinter. Ich möchte gar nicht zu viel jetzt am Anfang quasseln. Ich möchte es euch einfach mal vorstellen. Ihr nehmt es dann nach 10, 12, also ich versuche es unter 15 Minuten zu gestalten. Ihr nehmt es einfach mit. Und wenn es irgendwie euch zum Nachdenken anregt, dann ist das alles, was ich damit erreichen wollte. Warum heute in einer Podcast-Folge dieses Thema? Weil ich es immer dann spannend finde, wenn ich mich einer Person, einer Biografie, einer Theorie nicht auf geradem Wege nähere, sondern eher auf Umwegen. Und das ist in diesem Fall so gewesen, denn der Mann, um den es geht, Clayton M. Christensen, der war auf den ersten Eindruck für mich einer, ja, wie drücke ich das jetzt aus, um im katholischen Bayern auch noch gehört zu werden. Also, er ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, er hat in Harvard gelehrt, aber er war eben auch Bischof der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und das kann ja etwas durchaus Positives sein. Ich habe mich mit der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, nicht näher beschäftigt. Ich kann euch also nicht sagen, welcher Prägung diese Kirche war, warum er dort Bischof war, ob das sehr streng religiös, das weiß ich alles nicht. Aber wenn ich es lese, denke ich erstmal, okay, schau dir erstmal was anderes an. Und dann bin ich aber ein bisschen tiefer eingestiegen und habe mich jetzt entschieden, noch das ein oder so viele Werke sind es nicht, er hat aber einige Bücher geschrieben, mir das noch etwas näher vorzunehmen. Clayton Christensen ist 1952 geboren, ist gestorben am 23. Januar 2020 an Leukämie. Und er ist vermutlich am bekanntesten für sein Buch, vielleicht habt ihr auch daher schon mal was von diesem Namen gehört, The Innovator's Dilemma. Es ist ein sehr, sehr einflussreiches Werk, das Geschäftsstrategien und Praktiken weltweit beeinflusst hat. Es geht also darum, wie etablierte Unternehmen oft von neuen, kleineren Marktteilnehmern verdrängt werden, die disruptive Innovationen einführen.
Disruption occurs when an innovating company develops a product that is simpler and more affordable than the prior products or services in the marketplace. And this allows you to bring in populations of people who previously didn't have the money or the skill to participate in the market. Now they can. And so disruptive innovations creates growth.
Und Christensen zeigt in diesem Buch auf, also in dem Buch The Innovator's Dilemma, dass erfolgreiche Unternehmen sich oft auf ihre bestehenden Produkte und Kunden konzentrieren und daher die Bedeutung neuer Technologien oder Geschäftsmodelle unterschätzen. Diese Innovationen beginnen oft am unteren Ende des Marktes, gewinnen aber allmählich an Bedeutung und verdrängen dann etablierte Produkte. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, das allein sich darüber Gedanken zu machen. Und fairerweise kann man natürlich auch eine ganze Menge Research im Internet hier vorne. Das ist super spannend, wie viele große Unternehmen, dass sie klein angefangen haben, ja, das liegt irgendwo in der Natur der Sache. Kann ja nicht alles gleich als OpenAI loslegen. Aber wie viele Unternehmen, die wir heute kennen, dann tatsächlich es geschafft haben, große zu verdrängen, das ist immer wieder erstaunlich und führt einem auch vor Augen, dass man sich gerade in der aktiven Geldanlage, wenn man sich also selber um die Auswahl seiner Unternehmen, in die man investiert, kümmert, dass man sich wirklich immer wieder fragen muss, ist dieses Unternehmen vielleicht bedroht? Was macht das Unternehmen heute, was ein Unternehmen eher in einer Phase der Sättigung machen würde? Wie lange geht das gut? Sehr, sehr spannendes Buch. Und Christensen bietet Strategien, wie Unternehmen innovativ bleiben und sich gegen disruptive Bedrohungen schützen können, indem sie flexibler und vor allen Dingen experimentierfreudiger agieren. So. Und dieser Mann, Clayton Christensen, hat darüber hinaus auch einen sehr bekannten Artikel geschrieben, beziehungsweise, ja, der Artikel ist schon, ich glaube, 15 Jahre alt. How will you measure your life? Also wörtlich übersetzt, wie wirst du dein Leben mal messen? Wie wirst du mal dein Leben bewerten? Und Christensen hat vor der Veröffentlichung seines Buches einen Anruf von Andrew Grove bekommen. Das war der damalige Vorstandsvorsitzende von Intel. Und Grove hat Christensen gebeten, seine Forschung über disruptive Technologien vorzustellen und deren Auswirkungen auf Intel zu erläutern. Und diese Erfahrung haben Christensen, ich will mal Christensen sagen, hört sich so an wie ein Nachbar, der auch hier in Schleswig-Holstein sein könnte. Also Christensen haben diese Erfahrung nachhaltig geprägt. Und es ist ein sehr, sehr interessanter Artikel. Ich schaue mal, ob ich ihn freikriege. Wenn, dann lege ich ihn hier drunter. Es kann aber sein, wenn man auf den Originalartikel geht, dass man dann nur eine begrenzte Anzahl an Zugriffen hat. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob ich das jetzt noch machen kann und dafür dann das Magazin zu kaufen. Das ist sicherlich auch unnötig. Aber ich sage es nochmal, der Originalartikel heißt How will you measure your life? Was dann Christensen nämlich gemacht hat, ist, dass er Grove nicht direkt erzählt hat, was Intel jetzt tun soll, sondern er hat ihm vermittelt, wie man denkt. Und so hat er erzählt, wie Disruption in der Stahlindustrie zum Beispiel durch Mini-Steel-Mills funktionierte. Und Grove wiederum, also der damalige Chef von Intel, konnte daraus ableiten, dass Intel den Markt mit dem Celeron-Prozessor von unten angreifen sollte. Das hat ja auch funktioniert. Wie gesagt, wir sind locker 10, eher 15 Jahre zurück. Und diese Methode, anderen zu zeigen, wie man denkt, anstatt ihnen zu sagen, was sie denken sollen, das ist, wenn man so will, Christensens zentrale Botschaft. Seine Kurse an der Harvard Business School sind darauf ausgerichtet, den Studenten zu zeigen, was gute Management-Theorien sind und wie man sie aufbaut, beziehungsweise waren. Ja, wie gesagt, 2020 leider verstorben. Er hat sie also ermutigt, die Theorien auf ihr eigenes Leben anzuwenden und sich drei Fragen zu stellen. Erstens, wie kann ich sicherstellen, dass ich glücklich in meiner Karriere werde? Zweitens, wie kann ich sicherstellen, dass meine Beziehung zu meiner Familie eine dauerhafte Quelle des Glücks werden? Und drittens, wie kann ich sicherstellen, dass ich moralisch integer bleibe? Und gerade weil das vielleicht gefühlt altmodisch, sollen wir das Wort verwenden? Aber wie altmodisch ist es denn, moralisch integer zu bleiben? Wie altmodisch ist es zu sagen, ich möchte eine Familie, die mir einen Dauer, auch wenn man eine Quelle des Glücks, das hört sich vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber ist das nicht genau das, was sich die allermeisten wünschen? Glück ist das, worum es geht. Und ich bin mir sicher, wenn er das Buch Der Glücksberater genannt hätte, dann wäre er natürlich in eine ganz andere Schiene geraten. Aber das waren letztlich Herangehensweisen, wie er auch Unternehmen beraten hat. Und daraus haben sich mehrere Regeln, nämlich fünf, über die ich ganz kurz sprechen möchte, ergeben. Das war sein Schlüssel, wie man diese drei eben formulierten Ziele erreichen kann. Erstens, Zufriedenheit im Beruf. Christensen zitiert Frederik Herzberg, der behauptet, dass der größte Motivator im Leben nicht Geld ist, sondern die Möglichkeit zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, anderen zu helfen und für Erfolge anerkannt zu werden. Christensen betont, dass Management, wenn es gut praktiziert wird, eine der edelsten Professionen ist. Und spätestens jetzt denken, glaube ich, viele von uns das Gleiche. Wirklich? Geht es nicht nur noch um Anhäufung von Kapital? Und die Antwort ist wahrscheinlich in vielen Fällen gleichlautend, nämlich ja. Das macht die Sache aber nicht besser. Und das heißt ja nicht, dass man selber nicht auch eine andere Ausrichtung wählen kann. Er berichtet von einer Vision, die er hatte, als er sein eigenes Unternehmen leitete. Ein Manager verlässt morgens das Haus mit einem starken Selbstwertgefühl und kehrt abends frustriert und unterbewertet zurück. Diese Vorstellung führte ihn zu dem Schluss, dass gutes Management das Leben der Menschen bereichern und ihnen helfen kann, sich wertgeschätzt zu fühlen. In dem Zusammenhang übrigens, wer Lust hat, ich werde jetzt nicht an allen Stellen immer links und rechts abweichen, aber es gibt dieses Unternehmen Patagonia. Ja, die machen ganz nette Caps und T-Shirts. Es geht da auch um Nachhaltigkeit, aber es geht hier auch um ein Unternehmer-Ehepaar.
Behind the world-renowned company, famous for outdoor clothing and gear, is 83-year-old Yvonne Chouinard. His family transferred ownership of Patagonia to a trust and nonprofit organization created to funnel all of the apparel company's profits to fight climate change and defend nature.
Lest es einfach mal selber. Patagonia, die machen diese Outdoor. Also, wir Deutschen werden das schon kennen, weil ich meine, wir gehen irgendwo hin, es ist 25 Grad und wolkenlos und wir haben garantiert eine Bauchtasche um. Also zumindest der ein oder andere, weil es könnte ja noch schlechtes Wort herkommen. Es gibt kein Land der Welt, welches so gut vorbereitet ist auf alle Wetterlagen, egal wie stabil das ist. Aber halt mal lieber die Socken an. Wir wissen ja nicht, ob wir abends noch draußen sitzen, könnte kühl werden. Also, Patagonia, schaut es euch gern mal an oder googelt einfach mal die Story, sehr interessant. Und das geht, es ist nicht ausgeschlossen. Dieser Maximalkapitalismus, der heute als der einzig, zumindest von vielen, als der Wahre kommuniziert wird, sich daran aufzugeilen, wie die reichsten Menschen der Welt immer noch reicher werden und mach es wie Jeff Bezos und Elon Musk. Really? Die meisten, die ich persönlich kennengelernt habe, und ich gebe zu, die beiden Personen waren nicht dabei, die denken durchaus vielschichtiger als Maximierung des Kapitals. Zweitens, Integrität bewahren. Christensen warnt davor, die marginalen Kosten für schlechte Entscheidungen zu unterschätzen. Und die marginalen Kosten sind hier in Anführungszeichen. Eine kleine Abweichung von den eigenen Prinzipien kann zu wiederholtem Fehlverhalten führen. Er betont, dass es leichter ist, seine Prinzipien immer einzuhalten, anstatt nur meistens. Super Satz, oder? Er teilt eine persönliche Geschichte, in der er sich weigerte, ein Basketballspiel an einem Sonntag zu spielen, obwohl es das wichtigste Spiel der Saison war. Diese Entscheidung, auch in kleinen Dingen treu zu bleiben, hat ihm geholfen, seine Integrität zu bewahren. Es ging ziemlich sicher darum, dass eben der heilige Sonntag, dort soll kein Sport gemacht werden. Sehen wir es ihm nach, wenn jemand nach seinen Prinzipien lebt und damit aber keinem anderen schadet, warum müssen wir ihn dann dafür verurteilen, das einordnen? Und das passiert heute. Selbst mir ist es ja passiert, weil ich gesagt habe, ach, Bischof dieser Kirche, das ist nicht nachvollziehbar. Man kann einige Seiten von verschiedenen Theorien als seine eigenen Prinzipien übernehmen, ohne dass das gesamte Konzept für einen passend sein muss. Es sind eben die eigenen Prinzipien. Und denen treu zu bleiben, ist nicht ganz einfach. Dritter Punkt, die Bedeutung von Demut. Christensen definiert Demut nicht als selbstabwertendes Verhalten, sondern als Respekt vor anderen. Er erklärt, dass wahre Demut von einem starken Selbstwertgefühl kommt und dass demütige Menschen bessere Lernchancen haben. Er berichtet, wie er an der Harvard College eine Klasse über Demut unterrichtete und die Studenten dann bat, die demütigsten Menschen zu beschreiben, die sie kannten. Und diese Menschen hatten beinahe ausnahmslos ein hohes Maß an Selbstachtung und behandelten andere mit Respekt. Viertens. Sind wir bei viertens oder fünftens? Zufriedenheit im Beruf, glückliche Beziehung, Integrität bewahren, Bedeutung von Demut. Fünftens. Das richtige Maß. Christensen beschreibt, wie er durch seine Krebserkrankung erkannte, dass der wahre Maßstab für ein erfülltes Leben nicht in Geld oder Erfolg liegt, sondern in den positiven Auswirkungen, die man auf andere Menschen hat. Er forderte dazu auf, täglich so zu leben, dass man am Ende seines Lebens stolz auf seine Taten sein kann. Das rührt mich regelrecht an. Nicht deshalb, weil er es durch eine Krankheit erkannt hat, sondern weil ich glaube, das ist quasi die Antithese zu dem, was wir heute erleben. Der wahre Maßstab für ein erfülltes Leben liegt nicht in Geld oder Erfolg. Je älter man wird, desto sicherer kann man sein, dass diese Erkenntnis mehr und mehr wächst. Erst ist ein Strich drunter, dann ist zwei Strich drunter und mit einem Male steht es sonnenklar vor dir. Es wäre schade, wenn das erst in den letzten Atemzügen klar würde. Insgesamt fordert also als Fazit Clayton Christensen seine Studenten und Leser auf, über den wahren Zweck ihres Lebens nachzudenken und ihre Ressourcen entsprechend zu verteilen. Erfolg sollte nicht nur durch berufliche Leistung gemessen werden, sondern auch durch die Qualität der persönlichen Beziehung und die moralische Integrität. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.